Hey Leute, bevor wir anfangen, noch kurz zu mir. Mein Name ist Patrick und mich kennt der eine oder andere vielleicht durch meinen YouTube-Kanal Insolito. Da bearbeite ich auch wahre Verbrechen, aber visuell aufbereitet, also mit Bild zum Ton. Viele von euch haben sich aber gewünscht, dass es auch nur Ton gibt. Deshalb hört ihr das hier. Sollte jemand dabei sein, der noch kein Abonnent auf YouTube ist, würde ich mich freuen, wenn ihr vor, beim oder nach dem Hören ein Abo dalasst. Vielen Dank schon einmal im Voraus, denn letztendlich bezahlt das mein Dach über dem Kopf und es wäre schön, wenn das weiterhin so ist. Vielen Dank auch für euer Verständnis. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Damit geht's dann auch schon los mit dem heutigen Fall. Dass ein Mensch von einem Tag auf den anderen spurlos verschwindet und nie wieder auftaucht, ist nur schwer vorstellbar. Genau so ist es allerdings 1980 im Falle der 14-jährigen Laureen Rahn passiert. Was ein Selbstmord, zahlreiche unheimliche Anrufe und ihre beste Freundin, die nur wenige Meter weiter seelenruhig schlief, während Laureen verschwand, damit zu tun haben, erfahrt ihr im heutigen Video. Laureen Ann Rahn war ein ganz normales 14-jähriges Mädchen. Sie lebte mit ihrer Mutter Judith Rahn in einer Dreizimmerwohnung in Manchester, New Hampshire. Laureen war stets zuverlässig und war in der Parkside Junior High School eine der besten Schülerinnen. Sie traf sich gerne mit ihren Freunden und half stets ihrer Mutter. Sie tanzte und sang gern und ihr größter Traum war es, irgendwann einmal eine berühmte Schauspielerin zu werden. Doch das Schicksal schien in der Nacht vom 26. auf den 27. April 1980 andere Pläne für das junge Mädchen zu haben. Es war ein regnerischer Samstagabend. Laureen, die gerade Frühlingsferien hatte, schaute gemütlich im Wohnzimmer Fernsehen. Ihre Mutter Judith kam dazu und erzählte, dass sie später am Abend mit ihrem Freund, einem professionellen Tennisspieler, ein Spiel besuchen wollte. Laureen, ihre Mutter und deren Freund hatten ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Und normalerweise begleitete die 14-Jährige ihre Mutter immer, wenn diese ausging. Am Abend des 26. April bat Laureen allerdings darum, zu Hause bleiben zu dürfen. Sie wollte ihre Ferien genießen, Fernsehen schauen und eventuell eine Freundin einladen. Ihre Mutter zögerte. Eigentlich wollte sie Laureen nur ungern alleine zu Hause lassen. Aber sie vertraute ihrer Tochter. Laureen war ein gewissenhaftes Mädchen, die immer gute Noten mit nach Hause brachte und ihr nie einen Anlass zur Sorge gegeben hatte. Also willigte sie ein, wünschte ihrer Tochter viel Spaß und fuhr später am Abend mit ihrem Freund zu einem Spiel. Laureen nutzte die Gelegenheit, die Wohnung für sich zu haben, und lud zwei Freunde zu sich nach Hause ein, deren Namen nicht bekannt sind. Zum einen besuchte sie eine gleichaltrige gute Freundin und zum anderen ein 21-jähriger Freund. Die drei hatten viel Spaß zusammen. Sie alberten rum, schauten Fernsehen und tranken währenddessen ein paar Flaschen Bier und etwas Wein. Irgendwann hörten sie Stimmen im Treppenhaus. Laureens Freund schlich sich, aus Angst, dass dies die Mutter von Laureen und ihr Freund sein könnten, durch die Hintertür hinaus. Später berichtete er, dass er gehört habe, wie Laureen hinter ihm den Riegel der Tür umlegte und die Hintertür verschloss. Die beiden Mädchen blieben in der Wohnung zurück. Da die Stimmen im Treppenhaus nicht zu Laureens Mutter gehörten, unterhielten sie sich noch eine Weile im Wohnzimmer. Irgendwann wurden sie müde und beschlossen, schlafen zu gehen. Laureen überließ ihrer Freundin ihr Bett und legte sich selbst mit einer Decke und einem Kissen auf das Sofa. Das sollte das letzte Mal gewesen sein, dass jemand die 14-Jährige sah, bevor sie bis heute spurlos verschwand. Gegen 1.15 Uhr in der Nacht kam Judith zurück nach Hause. Schon als sie die Wohnungstür aufschloss, bemerkte sie verwundert, dass diese gar nicht abgeschlossen war. Sie betrat den Flur und befand sich in einer stockdunklen Wohnung. Laureens Mutter versuchte, das Licht anzuschalten, aber es passierte nichts. Auch alle anderen Räume waren in Dunkelheit gehüllt und auch dort funktionierten die Lichtschalter nicht. Später sollte Judith bemerken, dass sich in der gesamten Wohnung jemand an den Glühbirnen zu schaffen gemacht und diese ein Stück weit herausgedreht hatte. Voller Sorge um Laureen machte sich Judith auf den Weg in das Zimmer ihrer Tochter. Sie öffnete die Tür und konnte im Dunkeln des Raumes eine zierliche Gestalt erkennen, die in Laureens Bett schlief. Judith, die nicht wissen konnte, dass sich dabei nur um Laureens Freundin handelte, war beruhigt und ging, im Glauben, ihre schlafende Tochter gesehen zu haben, anschließend selbst ins Bett. Doch nur wenige Stunden später, gegen 3.45 Uhr, erwachte Judith. Ihr ungutes Gefühl hatte sie nicht verlassen. Um sich zu beruhigen, ging sie in Laureens Zimmer, wollte diese aufwecken und erkannte in dem Moment, dass es nicht ihre Tochter, sondern eine Freundin von ihrer Tochter war. Nachdem sie den ersten Schock überwunden hatte, fragte Judith, wo Laureen sei. Ihre Freundin sagte, dass diese auf dem Sofa im Wohnzimmer geschlafen hatte. Besorgt begaben sich beide ins Wohnzimmer und fanden dort nur das leere Sofa mit einer Decke und einem Kissen vor. Loreens Kleidung, ihr Portemonnaie mit ihrem gesamten Geld und ihre brandneuen Turnschuhe, die sie erst vor kurzem zu ihrem 14. Geburtstag bekommen hatte, befanden sich neben dem Sofa. Als sie sich weiter in der Wohnung umsahen, bemerkten sie, dass die Hintertür, die Loreen angeblich nur wenige Stunden zuvor noch abgeschlossen hatte, jetzt nur noch angelehnt war. Judith alarmierte sofort die Polizei. Das New Hampshire Department of Justice übernahm die Ermittlungen. Sie gingen zunächst davon aus, dass Loreen von zu Hause abgehauen ist. Loreens Mutter war aber von Anfang an davon überzeugt, dass ihrer Tochter etwas Schlimmes zugestoßen sein müsse. Sie sagte, dass es nicht zu ihrer Tochter passen würde, einfach zu verschwinden, noch dazu ohne eine Nachricht zu hinterlassen und ohne ihre Sachen mitzunehmen. Dennoch beschränkten sich die Polizisten in den nächsten Wochen darauf, die Freunde von Loreen zu befragen und die nähere Umgebung abzusuchen. Die Ermittlungen ergaben nichts Neues und auch alle Freunde von Loreen sagten aus, dass sie nicht wissen, wo die 14-Jährige hingegangen sein könnte. Loreens Freund, der am Abend ihres Verschwindens bei ihr war, äußerte mehrfach, dass er sich sicher sei, dass Loreen die Hintertür abgeschlossen hat, sobald er die Wohnung verlassen hatte. Auch die Lichter hätten am Abend noch funktioniert. Fast 6 Monate stagnierten die Ermittlungen und es gab keinerlei neue Hinweise zu Loreens Verschwinden. Auch die Polizei ging mittlerweile davon aus, dass Loreen etwas zugestoßen sein muss. Die folgenden Geschehnisse sollten diese Theorie noch bestärken. Am 1. Oktober 1980, fast 6 Monate nach dem Verschwinden von Loreen, bemerkte Judith, dass ihr drei Telefonanrufe aus Kalifornien in Rechnung gestellt wurden. Sie konnte sich das nicht erklären, da sie niemanden in Kalifornien kannte und keinerlei Verbindung zu dieser Region hatte. Judith vermutete, dass Loreen diese Anrufe getätigt hatte. Die Ermittler verfolgten diese Anrufe zurück und konnten herausfinden, dass die ersten beiden Anrufe aus einem Motel in Santa Monica getätigt wurden und an ein Motel in Santa Ana gingen. Der dritte Anruf weckte allerdings noch mehr das Interesse der Polizei. Laut Telefonverbindung wurde im Juli 1980, also 3 Monate nach Loreens Verschwinden, eine Hotline angerufen, die Hilfe für Teenager anbot, die Fragen zum Thema Sex hatten oder Hilfe bei sexuellen Übergriffen benötigten. Die Polizei machte den Mann, einen plastischen Chirurgen, ausfindig, der die Hotline unterhielt. Er sagte aus, dass er nichts von dem Anruf wisse und nie mit Loreen gesprochen habe. Einige Jahre später sollte er diese Aussage allerdings widerrufen. Aber darauf werde ich später noch einmal eingehen. Die Untersuchung der Polizei ging weiterhin nur schleppend voran. Tony Foller, einer der Detectives, die damals an dem Fall arbeiteten, sagte, dass er vermutete, dass Loreen die Wohnung verließ, um jemanden zu treffen, aber eigentlich geplant hatte, schneller wieder zurückzukommen, weswegen sie nichts mitnahm und die Hintertür angelehnt ließ. Diese Spur verlief allerdings, ebenso wie jede andere, im Sande. Und in den darauffolgenden Jahren sollte der Fall rund um Loreen Rahn nur noch komplexer und mysteriöser werden, als er bis hierhin schon war. 1981, knapp ein Jahr nach dem Verschwinden von Loreen, erhielt ihre Mutter Judith plötzlich verstörende Telefonanrufe. Jede Nacht gegen 3.45 Uhr klingelte das Telefon. Judith hob jedes Mal ab, aber am anderen Ende der Leitung hörte man stets nur Stille. Einzig und allein ein Atmen, kurz bevor der Anrufer auflegte, deutete darauf hin, dass überhaupt jemand am anderen Ende des Telefons war. Ungefähr zur gleichen Zeit sagte ein Familienmitglied von Loreen aus, dass er sie an einem Busbahnhof in Boston gesehen habe. Diese Sichtung konnte zwar nie bestätigt werden, gab Judith allerdings die Hoffnung, dass es ihre Tochter war, die sie jede Nacht anrief. Die Telefonanrufe hielten einige Jahre an. Besonders auffällig dabei war, dass sie sich vor allem um die Weihnachtstage herum stark häuften. Erst 1985, als Loreens Mutter nach Florida zog, dort neu heiratete und im Zuge dessen ihre Telefonnummer änderte, hörten sie endgültig auf. Bis heute bleibt es ein Rätsel, wer Judith jede Nacht anrief und schwieg. Da die Ermittlungen der Polizei keinen Durchbruch erbrachten und Loreens Mutter weiterhin die Hoffnung hatte, dass ihre Tochter noch am Leben war, schaltete diese 1985, 5 Jahre nach Loreens Verschwinden, einen Privatermittler ein. Dieser fuhr zunächst in das Motel in Santa Monica, aus dem die Anrufe, die 1980 auf Judiths Telefonrichtung überschrieben wurden, getätigt wurden und besuchte anschließend auch das Motel in Santa Ana, an das sich 2 der Anrufe richteten. Die Mitarbeiter des Motels sagten aus, dass sie Loreen nie gesehen hätten und diese nicht im Motel untergekommen sei. Allerdings fand der Privatermittler bei weiteren Nachforschungen etwas Brisantes heraus, nämlich dass in dem Motel in Santa Ana von Zeit zu Zeit die Betreiber eines Kinderpornoringes unterkamen. Angeblich wurde dieser Kinderpornoring von einem sogenannten Dr. Z geleitet. Da Daraufhin nahm der Ermittler Kontakt zu dem plastischen Chirurgen auf, an dessen Hotline der dritte der Telefonanrufe ging. Er hatte den Verdacht, dass Dr. Z das Pseudonym des Arztes sein könne. Im Laufe des Gesprächs widerrief der Chirurg seine 1980 getätigte Aussage, in der er angab, nichts von dem Anruf zu wissen. Jetzt sagte er aus, dass ihn und seine Frau zu Hause oft Ausreißerinnen und junge Frauen, die Hilfe benötigten, besuchten. Laut ihm versuchten er und seine Frau, diesen Mädchen zu helfen. Und er erinnerte sich, dass eines der Mädchen, das 1980 bei ihnen war, erzählt hatte, dass sie aus New Hampshire kam, was ebenfalls auf Lorene zutreffen würde. Dass er etwas mit einem Kinderpornoring zu tun habe, stritt er vehement ab und es konnte auch nie eine weitere Verbindung zwischen ihm und dem Kinderpornoring gefunden werden. Er gab den Ermittlern noch den Tipp mit auf den Weg, sich bei Annie Sprinkle, einer ehemaligen Pornodarstellerin, zu melden. Seine Frau, die in der Modebranche arbeitete, hatte wohl oft mit ihr zu tun und Annie hätte ein Händchen für junge Ausreißerinnen. Aber leider konnte auch bei dieser vielversprechenden Spur kein Zusammenhang zu Lorenes Verschwinden festgestellt werden. Die Polizei und Ermittler ließen die Untersuchungen zu Dr. Z nach einiger Zeit fallen. 1985 beging der Freund von Lorene Rann, der am Abend ihres Verschwindens bei ihr zu Hause war, überraschend Selbstmord. Die Gründe dafür bleiben bis heute ungeklärt. Die Polizei sagte aus, dass sie keinen Zusammenhang zu Lorenes Fall sehen und er nie tatverdächtigt war. Ein komisches Gefühl hinterlässt dieser Selbstmord trotzdem. Auch Judith, Lorenes Mutter, berichtete später, dass sie denkt, dass sowohl der Freund als auch die Freundin, die in der Tatnacht bei Lorene waren, nicht alles erzählt haben, was sie wussten. 1986 erzählte Roger Morais, ein Kindheitsfreund von Lorene, dass er angerufen wurde. Seine Mutter wäre ans Telefon gegangen und die Frau am anderen Ende stellte sich als Lori vor. Sie sagte, sie sei eine ehemalige Freundin von Roger. Er vermutete, dass es Lorene gewesen sein könne. Allerdings konnte der Anruf nie zurückverfolgt und die Anruferin nie ausfindig gemacht werden. Was Lori wollte oder worüber sie mit Rogers Mutter sprach, ist nicht bekannt. 1988 sagte jemand aus, er habe eine Prostituierte in Anchorage, Alaska, gesehen, die Lorene sehr ähnlich sah und zu ihrer Beschreibung passte. Aber auch diese Sichtung konnte nie bestätigt werden. Bis heute bleiben das Verschwinden und die genaueren Umstände um Lorene Rann ungelöst. Auch von einer Leiche fehlt jede Spur. Sollte Lorene noch leben, wäre sie heute 55 Jahre alt. Lorenes Familie hoffte auch nach all den Jahren noch darauf, dass der Fall irgendwann aufgelöst wird und sie endlich eine Antwort auf ihre zahlreichen Fragen bekommen. Im Laufe der letzten Jahre hat Lorenes Fall viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erlangt. Natürlich sammeln sich dort auch viele Theorien über die möglichen Hintergründe ihres Verschwindens. Im Folgenden möchte ich auf 4 Theorien eingehen, die ich für am wahrscheinlichsten halte. Aber auch bei jeder dieser Theorien bleiben offene Fragen zurück, die uns wohl nur Lorene selbst beantworten könnte. Doch macht euch gerne euer eigenes Bild. Am 8. Juni 1980, 6 Wochen nach dem Verschwinden von Lorene Rann, verschwand die damals 25-jährige Denise Denon, die nur 2 Blocks entfernt von Lorene wohnte. Die beiden Frauen kannten sich flüchtig. Auch Denise tauchte nie wieder auf. Von ihr oder ihrer Leiche fehlt bis heute jede Spur. Allerdings wohnte der Serienmörder, Terry Peder Rasmussen, nur ein paar Türen neben Denise. Er verwendete zu der Zeit eines von vielen Pseudonymen und nannte sich Bob Evans. Erst viele Jahre später wurde er verurteilt, da er seine Frau ermordete und dies 2003 gestand. Er ist Hauptverdächtiger für 5 weitere Morde und Entführungen und steht auch in Verdacht, Denise ermordet zu haben. Dies konnte man ihm allerdings nie nachweisen. 2010 starb er im Gefängnis. Die Polizei konnte nie einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden der beiden Frauen oder zwischen Lorene Rann und Terry Peder Rasmussen feststellen. Allerdings halte ich es durchaus für glaubhaft, dass er etwas mit Lorenes Verschwinden zu tun haben könnte. Wenn er Denise kannte und sie eine seiner Nachbarinnen war, kannte er vielleicht auch Lorene. Eventuell hat er die beiden Frauen zusammen gesehen und ist Lorene einmal nach Hause gefolgt. Wenn er sie eine Zeit lang beobachtet hatte, könnte er wissen, dass Judith alleinerziehend war. Und als er am Abend des 26. April 1980 sah, wie diese die Wohnung verließ, wusste er, dass Lorene alleine zu Hause war. Dass Lorene Besuch von ihren Freunden bekam, verzögerte seinen Plan und er wartete, bis er zumindest sah, dass ihr Freund das Wohnhaus verließ. Hier stellt sich aber die Frage, wie und wann er die Wohnung unauffällig betrat. Angeblich hatte Lorene die Hintertür verschlossen. Terry könnte sich also entweder Zugang durch die Vordertür verschaffen haben, oder Lorene hatte die Hintertür später doch noch einmal geöffnet. Es wäre ein leichtes für Terry gewesen, zu warten, bis Lorene und ihre Freundin im Bad waren und dann die Glühbirnen der restlichen Wohnung zu lockern. Die Mädchen hätten sich dann, benebelt vom Alkohol, nur noch zum Schlafen hingelegt. während die Gefahr bereits im Dunkeln auf sie lauerte. Terry hatte kein Interesse an Laureens Freundin. Zwei Mädchen zu entführen, hätte selbst ihn vor eine große Herausforderung gestellt. Er wartete, bis Laureens Freundin begann, ihren Rausch auszuschlafen, und entführte anschließend Laureen, die auf der Couch lag. Er verließ mit ihr durch die Hintertür die Wohnung. Dies würde auch erklären, warum alle persönlichen Gegenstände von Laureen, selbst ihre Schuhe, in der Wohnung zurückgeblieben sind. Offen bleibt allerdings die Frage, wer die Telefonanrufe tätigte. Eventuell konnte Laureen sich befreien und suchte bei dem Arzt der Hotline und seiner Frau Zuflucht. Aber warum wäre Laureen dann nie zur Polizei gegangen? Und wer rief die nächsten Jahre immer nachts bei Judith an? Diese Theorie erscheint naheliegend, da Terry auch anderen Frauen Ähnliches angetan hat, lässt für mich allerdings zu viele Fragen unbeantwortet. Eine andere Theorie, die aber in eine ähnliche Richtung geht, besagt, dass Laureen, nachdem ihre Freundin sich schlafen gelegt hatte, noch die Bier- und Weinflaschen, die sie getrunken hatte, entsorgen wollte. Laureen hatte Angst davor, Ärger mit ihrer Mutter zu bekommen, wenn diese später nach Hause kam und sehen würde, wie viel ihre Tochter getrunken hatte. Dann hätte sie eventuell auch erzählen müssen, dass sie neben ihrer Freundin noch Besuch von einem 7 Jahre älteren Freund gehabt hatte, was ihre Mutter sicherlich auch nicht gut gefunden hätte. Also verließ Laureen mit den leeren Flaschen die Wohnung durch die Hintertür. Sie lehnte die Tür nur an und nahm nichts mit, da sie vorhatte, direkt wieder in die Wohnung zurückzukehren. Auf dem Weg zu den Müllcontainern wurde sie dann von einem Fremden überrascht, der sie entführte. Möglicherweise war dies Terry, der entweder auf sie wartete oder zufällig draußen war, da er ja selbst in der Gegend wohnte. Aber hier würde ebenfalls die Frage offen bleiben, was es mit den mysteriösen Anrufen auf sich hatte. Und auch eine Ursache für die herausgedrehten Glühbirnen in Laureens Wohnung fehlt bei dieser Theorie. Ich selbst kann mir gut vorstellen, dass der Freund, der in der Nacht vom 26. auf den 27. April 1980 bei Laureen war, eine wichtige Rolle bei der Aufklärung ihres Verschwindens spielt. Eine Theorie besagt, dass Judith recht damit hätte, dass Laureens Freund nicht alles erzählt hatte, was er wusste. Denn vielleicht war er sogar selbst für ihr Verschwinden verantwortlich. Laureen war ein freundliches und beliebtes Mädchen. Sie hatte viele Freunde und wurde von allen geschätzt. Der Freund von Laureen war 7 Jahre älter als die beiden Mädchen. Einen Samstagabend hätte er sicherlich auch mit seinen gleichaltrigen Freunden verbringen können. Stattdessen entschied er sich aber dazu, mit 2 14-jährigen Mädchen Alkohol zu trinken und Fernsehen zu gucken. Der Gedanke liegt nahe, dass er von Laureen mehr als nur Freundschaft wollte. Eventuell wollte er an diesem Abend seine Gefühle gestehen. Er verabredete mit Laureen möglicherweise, dass sie sich, sobald ihre Freundin eingeschlafen war, noch einmal an der Hintertür treffen, weil er ihr etwas Wichtiges sagen wollte. Und vielleicht hat Laureen mit ihrer Freundin die Glühbirnen selbst herausgedreht, damit ihre Mutter nicht merkte, dass die Mädchen angetrunken waren und Laureens Freundin noch zu Besuch war. Vielleicht hatte Laureen aber auch geplant, bei dem Freund zu übernachten und gemeinsam mit ihrer Freundin wollte sie Judith täuschen, sodass diese Laureens Freundin für ihre Tochter hielt. Und es hat ja sogar funktioniert. Laureen selbst wäre dann am frühen Morgen wieder zurückgekehrt und hätte mit ihrer Freundin die Plätze getauscht. Laureen lag also am Abend des 26. Aprils auf dem Sofa und wartete darauf, dass ihr Freund an der Hintertür klopfte. Irgendwann war es dann soweit. Zunächst hatte sie gar nicht vor, die Wohnung lang zu verlassen, weswegen sie ihre Sachen im Wohnzimmer zurückließ. Der Freund sagte, er wolle ihr im Treppenhaus etwas sagen. Laureen vertraute ihm und begleitete ihn ins Treppenhaus. Die Hintertür ließ sie angelehnt. Es könnte nun sein, dass ihr Freund ihr seine Gefühle gestand oder sogar versucht hat, sie zu küssen. Laureen war überrumpelt. Sie erwiderte seine Gefühle nicht. Vielleicht lachte sie und er dachte, sie lacht ihn aus. Aus Wut und Scham wurde Laureen dann von ihrem Freund ermordet. Nachdem seine Wut abgeklungen war, fühlte er sich schuldig. Ihm wurde bewusst, was er getan hatte. Die nächsten Monate versuchte er, seine Tat zu verdrängen, schaffte es aber nicht. Er fing 1981 an, Judith anzurufen, wenn er nachts nicht schlafen konnte, weil seine Schuldgefühle so groß waren. Er konnte sich allerdings nicht dazu überwinden, zu reden. Die Telefonnummer von Laureens Mutter kannte er, da er auch Laureen früher über diese Nummer angerufen hatte. Als Laureens Mutter dann 1985 umzog und eine neue Telefonnummer hatte, konnte er sie nicht mehr erreichen. Er hatte kein Ventil mehr für seine Schuldgefühle und beging schlussendlich Selbstmord, weil er mit seiner schrecklichen Tat nicht mehr leben konnte. Diese Theorie halte ich für eine der wahrscheinlicheren. Allerdings stellt sich mir die Frage, wie er Laureens Leiche hätte verschwinden lassen sollen. Laureen lebte in einer belebten Wohngegend. Auch wenn der Freund ein Auto gehabt hätte, wäre es schwierig, die Leiche so zu entsorgen, dass sie auch 40 Jahre später noch nicht gefunden wurde. Und auch die Telefonanrufe aus Kalifornien lassen sich bei dieser Theorie nicht aufklären. Die letzte Theorie, die ich euch heute vorstellen möchte, befasst sich mit Loreens Wunsch, eine bekannte Schauspielerin zu werden. Schon als kleines Kind sang und tanzte Loreen gerne. In den letzten Jahren vor ihrem Verschwinden wurde der Wunsch, berühmt zu werden, immer größer. Sie hatte genug davon, das liebe Mädchen zu sein und nur über ihre guten Noten definiert zu werden. Sie wusste, dass ihre Mutter wollte, dass sie einen vernünftigen Job annahm und sie nicht bei ihren Schauspielplänen unterstützen würde. Am Abend des 26. Aprils erzählte sie ihren Freunden von ihrem Plan. Sie wollte nach Kalifornien gehen, um dort groß rauszukommen. Mit jedem Glas Alkohol, das sie tranken, wurde Loreen mutiger. Gemeinsam mit ihren Freunden fasste sie den Plan, noch diese Nacht von zu Hause abzuhauen. Der Freund hatte ein Auto und versprach ihr, sie nach Kalifornien zu fahren. Gemeinsam drehten sie alle Glühbirnen in der Wohnung raus und Loreens Freundin legte sich in ihr Bett, damit sie Judith, wenn diese später nach Hause kam, täuschen konnte, um so Zeit zu gewinnen. Gemeinsam mit ihrem Freund verließ Loreen die Wohnung. Um ihre Mutter und die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken, ließ sie all ihre Sachen zurück. Eventuell lieh ihr Freund ihr Kleidung und etwas Geld. Gemeinsam fuhren die beiden noch in dieser Nacht nach Kalifornien. Loreens Freunde deckten sie und zunächst lief alles nach Plan. Aber schnell bemerkte Loreen, dass das Leben in Kalifornien nicht so toll war, wie sie sich das vorgestellt hatte. Sie nächtigte in billigen Motels. Aus einem davon rief sie ein paar Monate nach ihrem Verschwinden die Hotline für sexuelle Aufklärung und Unterstützung an. Selbst konnte sie die Anrufe nicht zahlen, aber sie hatte die Daten der Kreditkarte ihrer Mutter und konnte die Kosten so auf diese überschreiben lassen. Möglicherweise erzählte sie dem Arzt oder dessen Frau am Telefon von ihren Plänen, Schauspielerin zu werden. Vielleicht hatte sie in den billigen Motels auch sexuelle Belästigung erfahren und wollte sich deswegen Hilfe suchen. Das Ehepaar erzählte Loreen, dass sie oft junge Ausreißerinnen bei sich aufnahm und dass sie sogar Kontakt zu jemandem aus der Filmbranche hätten, der Loreen unterstützen und groß rausbringen könne. Geblendet davon machte sich Loreen auf den Weg zu dem Arzt und seiner Frau. Was sie nicht wusste, war, dass der Arzt unter dem Pseudonym Dr. Z vermeintlich einen Kinderpornoring unterhielt. Mit Hilfe seiner Frau suchten die beiden nach jungen Ausreißerinnen, die in ihrer Not die Telefonhotline anriefen. Sie gaben vor, den Mädchen helfen zu wollen, aber führten sie stattdessen in eine Sackgasse. Eine Sackgasse, aus der Loreen nicht mehr herauskommen sollte. Vielleicht schaffte sie es 1981, immer nachts heimlich ihre Mutter anzurufen. Da sie sich aber so schämte oder Angst davor hatte, dass sie jemand hören könnte, traute sie sich nie, etwas am Telefon zu sagen. Als der Privatdetektiv 1985 etwas Licht ins Dunkle brachte und auch die Verbindung zu Dr. Z aufstellte, bekam dies auch der Freund von Loreen mit. Er machte sich große Vorwürfe, sie damals nach Kalifornien gefahren zu haben, weil er ahnte, dass ihr etwas Schlimmes zugestoßen war. Seine Schuldgefühle nagten so an ihm, dass sie sich letztendlich das Leben nahm. Ich finde diese Theorie sehr komplex. Allerdings beantwortet sie auch fast alle Fragen und lässt wenig Ungereimtheiten offen. Hier würde sogar die Möglichkeit bestehen, dass Loreen heute noch am Leben ist. Loreens Mutter beteuerte allerdings stets, dass ihre Tochter niemals von zu Hause weggelaufen wäre. Und auch die Aussagen ihrer Freunde wären widersprüchlich zu dieser Theorie. Aber wären alle Beteiligten in Loreens vermissten Fall stets ehrlich gewesen, hätte man ihr Verschwinden vielleicht auch schon lange aufklären können. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Sollte sie euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne. Und hinterlasst auch gerne ein Abo bei YouTube. Ich weiß, habe ich schon gesagt, die alte Leier. Aber es wäre wirklich schön. Und guckt auch gerne öfters in die Podcast-App eures Vertrauens. Denn hier gibt es jetzt wöchentlich Content, auf den ihr euch freuen könnt. Also wenn ihr ihn auf gar keinen Fall verpassen wollt, dann lasst doch einfach einen Follow da. Vielen lieben Dank schon einmal im Voraus. Und ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Ciao, Leute.